Herzlich willkommen zum Thema klare Kommunikation. Ein Klassiker, der uns schmunzeln lässt und gleichzeitig bleibt das Schmunzeln auch so ein bisschen auf der Strecke, weil wir feststellen, ein nicht so einfaches Thema. Also ihr merkt, ich werde älter, ich brauche diesmal nicht nur zum Vorlesen, sondern um auch meinen Text zu lesen, die Brille. Ich grüße euch und ich grüße auch euch, die ihr heute online zuschaut. Wir befinden uns jetzt schon in der vierten Predigt zum Thema Worte, nur Schall und Rauch. Aber ich habe ja nun diesen verheißungsvollen Titel geerbt, klare Kommunikation ist möglich. Und ich muss euch gestehen, eigentlich ist das auch schon ein Witz, dass ausgerechnet ich darüber sprechen soll, dass klare Kommunikation möglich ist. Denn das will ich zu Beginn gleich mal ganz offen zugeben. Ich bin darin eigentlich nicht so gut. Weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin, ist es bei mir oft so, ich rede gern, ich rede viel, ich rede schnell. Und da ist die Chance, daneben zu liegen, ziemlich groß. Ich scheitere ganz oft in meiner Kommunikation. Nicht gerade so, wie das jetzt hier vielleicht bei Loriot ist, aber heute kann ich ja ungeniert sprechen. Mein Mann ist ja noch krank, aber vielleicht guckt er ja zu. Aber wenn ich daneben greife, gestehe ich, dann ist es eben oft nicht lustig, sondern dann führt das zu Missverständnissen. Und diese Missverständnisse führen zu Enttäuschung und im schlimmsten Fall zu Verletzung. Wenn ich also heute mit euch über dieses Thema nachdenke, dann, das möchte ich von vornherein sagen, als eine, die sich auch danach sehnt, dass meine Kommunikation besser gelingt. Und uns allen zum Trost kann ich gleich am Anfang sagen, wenn man bei den Profis nachliest zum Thema Kommunikation, es gibt ja eine ganze Wissenschaft, Kommunikationswissenschaftler, die sagen, Kommunikation besteht nur aus Missverständnissen. Manche größer als andere. Also mit anderen Worten, Missverständnisse in der Kommunikation sind der Normalfall. Als ich im Frühjahr in Kambodscha war, da war ich darauf eingestellt, dass ich an einen Ort komme, wo ich die Menschen nicht verstehe. Ich habe gehofft, dass ich mit meinem Englisch klarkomme, aber ich habe festgestellt, mein in der Schule gelerntes Englisch ist also das, was man im asiatischen Raum an Englisch spricht, der Hayo kann das immer so schön nachmachen, schwer zu verstehen. Aber wisst ihr, darauf war ich eingestellt. Schwierig finde ich das eigentlich, dass ich die Erfahrung mache, dass ich mit Menschen, mit denen ich die gleiche Sprache spreche, auch nicht alles verstehe, was der andere sagt. Vielleicht kennst du das Gefühl, der andere versteht mich überhaupt nicht, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen. Das kann sein in der Partnerschaft, in der Familie, mit den Kindern. Deswegen gibt es ja heute dann immer schon Übersetzungsbücher, Mann, Frau, Frau, Mann. Man kann Jugendsprache, andere Sprache, verstehen einander nicht. Auch in Freundschaften, unter Kollegen. Und deswegen denken wir über dieses Thema nach, auch unter uns Geschwistern. Und manchmal ist es sogar noch viel schwieriger, weil wir ja davon ausgehen, wir sprechen doch zumindest alle die gleiche Sprache, dass meine Kollegen mich nicht verstehen. Nun ja, damit muss ich leben. Aber hier, meine Glaubensgeschwister, wir glauben an den gleichen Herrn, wir haben die gleichen Ziele. Also zumindest mir passiert es öfter so, dass ich auch hier in der Gemeinde rede und den Eindruck habe, richtig verstanden hat der andere mich nicht oder ich habe ihn nicht verstanden. Wir reden aneinander vorbei. Und dann gibt es ja noch diesen ganz herausfordernden Bereich, ich nenne ihn dünnes Eis, wenn es darum geht, Kritik zu äußern. Ganz schwierig. Ich denke, wir müssen darüber heute mal nachdenken. Ich bin ja immer die versucht, so ein bisschen das aus dem Leben. Ich werde von mir erzählen und vielleicht findet sich der eine oder andere daran wieder. Weil das Ziel ist, dass wir darin besser werden, dass wir lernen. wenn ich mal wieder so daneben gelegen habe in meiner flapsigen Art. Und wir haben ja in der letzten Woche gerade eine Predigt gehört zum Thema die Haltung. Und der Frank hat das so schön formuliert: Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wisst ihr, wer sich da ertappt gefühlt hat bei dieser Formulierung? Ich bin auch eine, sag ich, bin doch so. Und viele schätzen das, ach, die Sabine ist immer lustig und fröhlich. Aber die Gefahr besteht eben dann unbedacht, das eine oder andere Wort zu sagen, was euch vielleicht auch schon wehgetan hat. Sollte das so sein, es tut mir leid. Manchmal, wenn dann so eine Situation war, dann gibt es so einen Reflex in mir, der sagt, ab heute sage ich gar nichts mehr. Und Kritik äußere ich schon gar nicht mehr. Das kann ja auch mal sinnvoll sein, die berühmte Klappe zu halten. Aber eigentlich funktioniert es nicht. Es gibt einen bekannten österreichischen Kommunikationswissenschaftler, von dem haben vielleicht viele schon gehört, Paul Watzlawick. Das muss man oft schon in der Schule, muss man davon das lernen. Der hat so versucht, die Gesetzmäßigkeiten von Kommunikation zu beschreiben. Und er sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich sage es nochmal. Man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn wir nichts sagen, sprechen wir doch. Meine Töchter zum Beispiel waren darin ziemlich gut. Morgens in der Küche konnten sie mir ohne ein Wort zu sprechen die Stimmung des Tages präsentieren, indem sie energisch die Treppe herunterkamen, die Tasse auf den Tisch knallten und wenn es noch nicht deutlich genug war, dann auch noch die Kühlschranktür auf und zu gedonnert und dann wurde mit Knall das Haus verlassen. Kein Wort gesprochen. Manchmal habe ich dann so versucht, noch was zu sagen. Ist was? Ratet, was sie sagen. Nö. Vielleicht gibt es sowas nur im Hause Schwichtenberg. Vielleicht aber auch mal bei euch. Und vielleicht nicht nur zu Hause. Manchmal auch hier. Ist was? Nein. Das heißt nämlich, Kommunikation, unsere Art, miteinander in Beziehung zu treten, passiert nicht nur mit Worten, sondern wir sprechen durch unser ganzes Wesen. Wir sprechen in dem, wie unsere Mimik ist, unsere Körperhaltung und den Geräuschen, die wir mit unserem Körper vielleicht verursachen können. Wir kommunizieren eigentlich ununterbrochen. Und ich glaube, das ist ganz normal. Denn ich glaube, du und ich, wir sind geschaffen als kommunikative Wesen. Denn Kommunikation hat ein Ziel: Beziehung. In Beziehung treten. Und deswegen sagen wir, ist es so, dass unser himmlischer Vater, der sagt, lasst uns Menschen machen, ein Gott, ein dreieiniger Gott, der selber Beziehung ist, sagt, nun soll ein Wesen geschaffen nach meinem Bilde, damit wir in der Lage sind, Beziehung mit ihm und mit anderen zu leben, hat er uns als kommunikative Wesen gemacht. Und du sagst, ja, da hätte er sich das ja aber noch ein bisschen besser ausdenken können, wenn es dann doch nicht so gut gelingt. Leider gibt es in dieser ganzen wunderbaren Schöpfungserzählung von Anfang an einen, der Beziehung zerstören möchte und der deswegen natürlich auch unsere Kommunikation stört. Der Feind Gottes, der nicht möchte, dass wir aufbauend, wertschätzend, liebevoll, gut miteinander reden, was dem Abbild unseres Gottes entspricht, sondern der am Anfang schon Misstrauen, Missverständnisse, Wortverdrehung hineinbringt, um unsere Beziehung zu stören. Unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater und die Beziehung untereinander. Aber ihr Lieben, ich möchte euch ja nicht ermutigen. Wir wollen jetzt gucken, welche wertvollen Schätze können wir denn heute mal gemeinsam heben und überlegen, wie kann das gut gelingen miteinander. Denn wenn Gott es uns so geschaffen hat, dann wird er uns doch auch das Werkzeug dazu an die Hand geben. Und sein Interesse ist, uns als seine Kinder darin zu fördern. Es geht jetzt nicht, Dinge abzustrafen, uns auszulachen und zu sagen, ich nehme euch an der Hand und ich möchte hier in dieser Gemeinde, in unserer Kreuzkirche, eine neue Qualität schaffen. Eine Qualität, die unseren himmlischen Vater widerspiegelt. Ich träume davon, dass wir in so einer guten Art und Weise miteinander reden, dass Menschen, die hier reinkommen, spüren, hier ist es anders. Weil sie nämlich an anderen Stellen etwas ganz anderes erleben. Wenn nur schon die Art und Weise, wie wir miteinander reden, ein Zeugnis seiner Liebe und Güte ist, wäre das nicht fantastisch? Und deswegen lasst uns einmal hinschauen. Und manchmal ist es auch gut zu gucken, was haben denn Menschen, die sich mit bestimmten Themen schon lange beschäftigen, vielleicht für gute Ratschläge. Manchmal denken wir Christen auch, wir beten und dann ist alles gut. Das ist manchmal überheblich. Gott benutzt auch Dinge, die Wissenschaftler entwickeln. Und ich möchte euch heute einmal etwas vorstellen, das haben bestimmt auch viele von euch gehört. Da haben sie mir nämlich überlegt zu zeigen, wie können wir euch deutlich machen, dass in euch eigentlich so etwas, ich nenne es mal, so nennen das nicht die Wissenschaftler, eine Blackbox ist. In unserer Blackbox, da ist alles Mögliche drin, wie ein großer Filter. Und alles, was mir Menschen sagen, landet in dieser Blackbox. Und erst dann, wenn sie da durch ist, kommt es bei mir an. Ich habe dazu mal das berühmte Bild, das vielleicht jetzt, die Schüler sind heute gar nicht so zahlreich da, spätestens in der Oberstufe muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist das berühmte Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun. Müsst ihr nicht euch merken. Aber dieses Modell hilft uns zu verstehen, dass wenn mir jemand etwas sagt, in der Familie, mein Partner, dein Kollege und eben auch ein lieber Bruder oder eine liebe Schwester, auf verschiedenen Ebenen von mir gehört wird, von uns gehört wird. Natürlich denken wir immer, wir sind alle voll bei der Sache. Also die Sache eben. Jetzt, ja, die Sachebene, jetzt hat sich verabschiedet, egal. Auf der Sachebene möchtest du informieren. Reine Informationen, Daten, Fakten, Sachverhalte. Ich möchte wetten, die Männer sagen, ja, das ist mein Ding. Ich bin der Sachliche und ich gebe alle Informationen weiter. Sie sind klar und verständlich. Ich kenne auch Frauen, die das so ganz klipp und klar machen können. Die Frage ist, kommen diese sachlichen Informationen auch so klar an beim anderen? Also wenn ich Glück habe, hört mein Empfänger auf der anderen Seite wirklich genau diesen Sachverhalt. Aber er hört auch noch was anderes. Er fängt nämlich an zu filtern, diese tollen sachlichen Informationen. Er sagt nämlich, ist diese Information, die mir der andere gibt, wahr oder unwahr? Ist sie überhaupt für mich wichtig oder ist sie unwichtig? Ist sie eigentlich ausreichend, damit ich sie richtig verstehe? Und mit jeder Information gibt mir der andere auch eine Auskunft über sich selber, über seine Gefühle, über seine Meinung, das, wie er die Dinge formuliert, was er betont. Manchmal sagt er etwas über seine Bedürfnisse damit. Manchmal sind sie offensichtlich, manchmal verdeckt. Und natürlich spielt die Beziehung eine große Rolle. Wie wird formuliert? Kommt noch Mimik und Tonfall dazu? und ich interpretiere, bin ich wertgeschätzt, geliebt. Das klingt alles ziemlich theoretisch. Ich glaube, ihr braucht ein praktisches Beispiel, oder? Ich fange mal mit einem Beispiel mal wieder aus dem Familie Schwichtenberg an. Und das ist ein Beispiel, das ist wirklich ungelogen erst 2 Wochen her. Also ich koche und backe ziemlich gerne und glaube auch ganz gut. Aber es gibt einen Kuchen, den lieben meine Kinder nur, wenn ich ihn tiefgekühlt kaufe. Ein Tiefkühl-Zupfkuchen. Da hatte ich keine Ahnung, wann das mal entstanden ist. Das ist so eine Familientradition. Ab und zu muss es diesen Zupfkuchen geben. Und vor 2 Wochen, da kam mein Sohn Jan Ole auch zu Besuch zu uns. Da habe ich gedacht, ich mache denen jetzt allen eine Freude. Da werden sie gar nicht mit rechnen. Ich kaufe diesen Zupfkuchen. Gesagt, getan. Und dann muss der auch in der richtigen Art und Weise aufgetaut sein, also dass er noch schön kühl ist. Und sie fangen an zu essen und die erste Frage war, hast du einen anderen gekauft? Das ist ja eigentlich eine ganz einfache Frage. Ich hätte jetzt ganz sachlich darauf reagieren können und sagen, aha, Sie haben erkannt, vielleicht ist das eine andere Sorte, die ich gekauft habe. Aber um euch jetzt mal deutlich zu machen, was ich da noch alles mithöre. Jede Person sagt etwas über sich aus. Meine Kinder haben nämlich in meiner Wahrnehmung, mit meinem Ohr habe ich gehört, sie sagen über sich selber aus, Mama, es schmeckt uns heute nicht. Und auf der Beziehungsebene höre ich, warum hast du nicht daran gedacht, den richtigen Kuchen zu kaufen? Hast du dir keine Mühe gegeben? Und ich höre sogar noch den Appell, der sagt, kauf diesen Kuchen bitte nie, nie wieder. Dabei wurde nur gesagt, hast du einen anderen Kuchen gekauft? Was hätte ich machen sollen? Ich hätte als erstes fragen können, was meint ihr denn damit? Und damit sind wir schon bei dem wichtigsten Schlüssel in der Kommunikation. Wenn wir wissen, dass es fehlerhafte Wahrnehmungen unter uns gibt, dann, ihr Lieben, müssen wir zurückfragen. Weil diese Blackbox unser Denken bestimmt, hören wir nämlich manchmal, was wir hören wollen oder was wir gelernt haben zu hören. Ich habe euch noch was mitgebracht. So. Das ist ein Ersatzfilter für meinen Dyson-Staubsauger. Das ist nicht der Auffangbehälter, wo der Dreck reinkommt. Mein Dyson ist nicht kaputt, sondern manchmal setzt sich dieser Filter zu. Der Filter setzt sich zu mit kleinen Schmutzpartikeln. Das sind am Anfang nur ein paar kleine Flusen, vielleicht mal was Größeres. Und irgendwann lässt die Saugleistung nach. Das Gute ist, bei diesem elektronischen Gerät, der macht mir eine Anzeige. Achtung, Achtung, Filter verstopft. Dann weiß ich muss ihn rausnehmen und dann muss ich ihn unter Wasser abspülen. Deswegen habe ich jetzt einen zweiten, weil das Trocknen natürlich länger dauert und Elektronik und Wasser kein guter Plan. Deswegen habe ich einen zweiten. Manchmal reicht es auch schon, ein bisschen mit dem Pinsel abzustauben. Ich glaube, dass wir alle in uns eben solche Filter haben. Das Problem ist, wir sind Menschen und zumindest ich habe keine elektronische Anzeige in mir, die mir sagt, Sabine, deine Filter sind verstopft. Was verstopft unsere Filter? Erfahrung. Vielleicht die Erfahrung, die ich schon mit dir in der Gemeinde an anderer Stelle gemacht habe. Vielleicht verstopft mein Filter aber dadurch, dass ich Erfahrung mit anderen gemacht habe, und jetzt höre ich dich auf die gleiche Art und Weise. Ich gebe dir gar nicht die Chance, anders gehört zu werden von mir, weil in meinem Filter so viele schmutzige Erfahrungspartikel sind. Da sind die Dinge drin, die ich gelernt habe in meiner Familie. Da sind meine Werte drin, meine Glaubenssätze. Und das sind oft die größten und hartnäckigsten Brocken. Darin sammeln sich auch all die Verletzungen und Missverständnisse, die nicht mal rausgefegt wurden. Wenn wir also heute über klare Kommunikation sprechen wollen und sagen, Herr, wir wollen dort einen Schritt weiterkommen, lade ich euch ein, und das gilt für mich auch, lassen wir doch Gott unsere Filter reinigen. Sagen, Herr, zeige mir und offenbare mir durch deinen Heiligen Geist, welche Erfahrungen mich prägen. Manchmal kann es sein, dass ich merke, mein Filter ist so verstopft, da hilft nicht einfach nur ein Gebet. Ich brauche jemanden, der mir hilft, diese Schmutzpartikel zu erkennen. Deswegen haben wir Seelsorge. Das ist nicht nur mal das kleine, schnelle Gebet, sondern sagen, ich helfe dir mal zu gucken, was hat dich geprägt? Welche Dinge machen es dir so schwer, offen mit anderen zu reden, vertrauensvoll? Was hat dich verletzt? Lasst uns doch den Heiligen Geist bitten, dass er uns die Dinge offenbart, dass er uns die Filter reinigt. Wisst ihr, falsch hören haben sogar schon die Jünger gemacht. Wisst ihr, dass Jesus den Jüngern dreimal erzählt hat vor seinem Tod, vor seiner Kreuzigung? Er hat gesagt, ich werde sterben, ich werde ans Kreuz gehen, aber ich werde auferstehen und ich werde wiederkommen. Dreimal hat er ihnen das gesagt. Und wisst ihr, als er das erste Mal sagte, als er das zweite Mal sagte und das dritte Mal, hören wir immer in der Bibel, dass die Jünger es nicht verstanden haben. Da ist nämlich genau so etwas passiert. In dem erst, als er ihnen das erzählt, heißt es dann, und sie wurden traurig. Leute, Jesus hat ihnen gesagt, das ist das Kernding, warum ich gekommen bin. Ich bin gekommen, um für euch alle in den Tod zu gehen. Ich werde sterben, aber ich werde auferstehen und ich werde wiederkommen. Die beste Nachricht der Welt. Und sie wurden traurig. Weil ihr Filter gefüllt war mit dem, was sie an Erfahrung zum Thema Tod und Sterben hatte. Das heißt Trennung und ein Ende von allen Hoffnungen. Und was hätten Jünger machen sollen? Sie hätten sagen sollen, Herr, wir hören das und das macht uns traurig. Meinst du diese Botschaft auch traurig? Das haben sie nicht gemacht. Und vielleicht war das auch der Grund, warum sie dann, als es soweit war, ängstlich sich versteckt haben. Ihr Lieben, mich ermutigt es immer zu sehen, dass auch in der Gemeinde und unter den ersten Christen und selbst den Jüngern es schwierig war, klar zu kommunizieren. Aber es ist möglich. Ich möchte mit euch einfach ein paar Dinge überlegen, was kann uns helfen. Wir haben in den letzten Wochen schon verschiedene Schritte gemacht, die sozusagen helfen, auf unseren Filter zu schauen und unsere Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Und das fing schon an, einen Sonntag, bevor wir miteinander über die Worte, die Schall und Rauch sind, gesprochen haben. Wynn hat eine fantastische Predigt gehalten zum Thema Gedanken. Dann haben wir uns diesem Thema genähert und haben auch gehört, welche Kraft ausgeht, auch in negativer Art und Weise von unseren Worten. Und wir haben letzte Woche über unsere Haltung, die dahinter stehen, nachgedacht. Und wir haben letzte Woche einen Text gehört aus dem Kolosserbrief. Und ich möchte euch jetzt aus dem Epheserbrief etwas vorlesen und ihr werdet sagen, es ist der gleiche Text. Er ist sehr, sehr ähnlich. Und wisst ihr, was das bedeutet? Paulus musste es verschiedenen Gemeinden sagen. Gute Nachricht, auch die, die schon noch so scheinbar so ganz dicht dran waren, haben ihre Probleme gehabt mit der Kommunikation. Ein Teil der Briefe, die Paulus geschrieben hat, sind überhaupt nur entstanden, weil es Probleme und Missverständnisse waren. Viele Briefe sind Antworten darauf, dass es Auseinandersetzungen gab. Wer ist der Beste? Wie regeln wir das mit dem Abendmahl? Wie gehen wir mit den Frauen um? Und wie gehen wir, regeln wir die Sprachenregeln? Immer wieder Missverständnisse. Und Paulus muss dann seine Briefe senden, um zu sagen, so, jetzt versuchen wir die Sachen zu sortieren. Ich möchte euch aus dem Epheserbrief einen Abschnitt vorlesen. Und eigentlich wollte ich von 25 lesen, aber als ich nochmal gelesen habe, dachte ich, damit wir die Predigten der letzten Woche mit reinnehmen, lese ich euch auch noch die zwei Verse davor, weil sie genau, jetzt muss ich meine Texte schon aussehen, da bin ich. Da heißt es ab Vers 23, lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt deshalb die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, vielmehr soll er sich abmühen und mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleiden davon geben kann. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, auferbaut und den, die es hören, Nutzen bringt. Betrübt nicht den Heiligen Geist, den ihr als Siegel empfangen habt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung mit allem Bösen verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Da kamen ganz viele, klangen an, viele schon bekannte Gedanken. Prüfe deine Gedanken und deine Haltung. Zieh diesen neuen Menschen an als ein aktives, immer wieder, immer wieder. Rede klar. Ich habe ja am Anfang von diesem Reflex gesprochen, den ich auch immer wieder habe, zu sagen, oh, das ist wieder schief gegangen, nächstes Mal sage ich gar nichts mehr. Mir gelingt das dann trotzdem nicht, aber ich weiß, es gibt Menschen, auch in unserer Gemeinde, die ziehen sich zurück, wenn Kommunikation misslingt. Wir hören, wie wir reden sollen und wir kriegen es nicht hin, aber ich möchte euch ermutigen, einem guten Gespräch, einem klaren Gespräch nicht aus dem Weg zu gehen. Wenn wir es nicht miteinander schaffen, in Liebe auch über Schwieriges zu reden, wir, die wir Zugang zu Gnade haben, ein Paulus, der so viel erzählen muss, der schreibt auch ganz viel von Gnade, weil er davon selber lebt, und wir haben die Möglichkeit, Vergebung von Jesus zu erlangen. Und wir können diese Vergebung weitergeben. Und deswegen müssen wir doch keine Angst haben, miteinander zu reden. Also, lasst uns ein paar Tipps miteinander teilen. Frage den anderen, wie hast du es gemeint? Ganz viele von unseren Missverständnissen würden sich schon lösen, wenn wir diese Frage direkt am Anfang stellen. Man nennt das in der Kommunikation, nennt man das Spiegeln. In der Schule üben wir das immer wieder so für Elterngespräche, die manchmal schwierig sind. Also es klingt ein bisschen albern, aber es ist so hilfreich. Da sagt mir einer, also Sabine, das mit diesem Segnungsdienst und so, müssen wir das da hinten auch noch unter der Empore machen oder weiß ich nicht, irgendein anderes Schwierigkeiten. Ich merke schon, oh, der greift mich jetzt gerade an. Da gehe ich gleich in Verteidigung. Aber ich werde ruhig und ich stelle erstmal eine Frage. Warum habe ich dich richtig verstanden, dass es dich? Und jetzt kann ich fragen, das ist das, was ich nämlich wahrnehme. Das stört ihn, der will das nicht. Und ich frage zurück, Habe ich dich überhaupt richtig verstanden? Meinst du, dass Segnung sinnlos ist? Und dann würde er sagen, nein, nein, das meine ich nicht. Habe ich es verstanden, dass dich die Lautstärke stört? Bei mir ist das so angekommen. Und durch diese Rückfragen kann der andere sagen, ach stimmt, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Eigentlich geht es mir nur darum, ich stehe da hinten und wenn dann links und rechts die Beter sind, dann kann ich gar nicht in eine Haltung der Anbetung kommen, weil dann muss ich meine Ohren zumachen, damit ich nicht was höre und so. Das habe ich gerade vor einer Weile so ein Gespräch gehabt und ich habe mich, ich gebe es zu, gleich angegriffen gefühlt, weil es ging um einen Dienst. Und ich habe alles falsch gemacht, was ich euch vorher gesagt habe. Ich habe nämlich gleich was Abwertendes empfunden, gedacht, die Person, die es geistig verstanden hat, warum es eigentlich wichtig ist, dass wir segnen. Und mein Filter hat all negativen Erfahrungen hochgespült. Und eigentlich war es leider nicht in diesem Gespräch, sondern erst in einem späteren Gespräch möglich zu sagen, können wir nochmal darüber reden, was hast du eigentlich gemeint? Und es ging genau nur um diese Situation, dass es sich manchmal da hinten knuddelt und wie, ich kann euch schon sagen, dass wir auch den Segnungsdienst ein bisschen anders gestalten werden in der nächsten Zeit. Es war eigentlich ganz sachlich gemeint und ich hätte mir und dieser Person ein Missverständnis erspart, wenn ich gleich ruhig geblieben wäre, gut von dem anderen gedacht hätte und einfach als allererstes zurückgefragt hätte. Ich bitte euch, das als einen der besten und wichtigsten Schlüssel in die Hand zu nehmen. Frage zurück. Ich möchte auch nicht, dass wir ängstlich werden. Unser Wort sagt uns, wir sollen klar reden. Das heißt auch, ich wünsche mir in der Gemeinde, dass wir klar und wahr reden, was ich sagen möchte. Wir haben eine Tendenz, Dinge zu verklausulieren. Wenn wir mal bei diesem Beispiel bleiben würden, dann würde so eine Person, das ist jetzt ein fiktives Gespräch, alles stört, dass da unter der Empore gebetet wird. Oder weißt du eigentlich, man ärgert sich darüber. Ertappt ihr euch manchmal in solchen Formulierungen, dass ich mich verstecke hinter solchen Formulierungen? Hinter man denkt oder alle sagen oder auch beliebt, ich habe gehört, dass sich andere darüber ärgern. Lasst uns nur Dinge und besonders kritische Dinge formulieren, wenn wir sagen, ich, dann kann ich formulieren, ich empfinde es so. Das gibt auch dem anderen viel mehr Freiheit zu sagen, okay, ich möchte dich abholen, ich möchte dich verstehen, weil es nämlich gar kein Angriff ist, sondern eine Person äußert etwas über sich selber. Meint ihr, wir schaffen es, einen Schritt zu gehen, zu sagen, ich verstecke mich nicht mehr hinter solchen Allgemeinplätzen, wenn es wirklich nötig ist? Ich sage, ich würde mir das wünschen. Ich habe ein Problem damit. Das heißt nicht, dass dann alles gleich fein ist, aber es benennt die Sache. Es ist klar und dann kann der andere auch das nächste Mal zurückfragen. Manchmal kommt es auf den richtigen Raum und die richtige Zeit an. Unser Text sagt uns, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, ich habe jetzt sonntags mich über was geärgert und ich will ja das Wort Gottes umsetzen und da ich jetzt gleich nach Hause fahre und diese Person dann nicht mehr sehe, muss ich es ihr jetzt sofort sagen. Und der Pastor, der wird nachher gar nicht mehr da sein, der kommt runter von der Predigt und wenn das Orgelspiel vorbei ist, dann muss ich es ihm gleich sagen. Er hat vorher gedient und hat gesagt, das ist nicht immer der klügste Raum. Und ich glaube auch nicht, dass das Wort von Paulus so gemeint ist. Das Wort meint, lass nicht unnötig Zeit verstreichen. Aber manchmal ist es gut, eine Nacht über etwas zu schlafen, besonders in Bezug auf Kritik, die ich äußern will. Wenn ihr nur annähernd so reagiert wie ich, emotional, dann tut euch das sehr gut, dreimal durchzuschnaufen. Wie oft habe ich mir gewünscht, ich hätte einfach noch ein bisschen gewartet, noch einmal darüber nachgedacht. Und das würde uns auch in der Gemeinde gut tun. Schaut nach dem richtigen Rahmen. Versucht Dinge auch zuallererst mit der Person zu klären, mit der ihr ein Problem habt. Auch da neigen wir dazu, das erstmal mit jemand anders zu besprechen, möglichst noch mit der Formulierung, sag's nicht weiter. Ja? Ich belaste eine andere Person damit. Oder dann sage ich, muss es gleich erstmal dem Pastor oder dem Leiter sagen. Klärt erst Auge in Auge, das Vier-Augen-Prinzip. Erst rede mit der Person. Wenn du dann Hilfe brauchst, dann sind viele Menschen da, die euch auch helfen. Aber versucht immer erstmal direkt mit dem anderen zu reden. Und wovor ich euch ganz doll warnen möchte, klärt keine Dinge über WhatsApp, SMS oder Mail. Wenn wir gehört haben, dass Kommunikation auch das Gegenüber braucht, mit dem, wie er reagiert, eine WhatsApp ist schnell dahingesprungen, die ist ja, oder eine andere Kurznachricht, es steht jetzt nur dafür, welchen Messenger-Dienst, aber es ist eine grundsätzliche Problematik, eine Verkürzung, in der unsere Kommunikation passiert. Das sind 2, 3 Worte, in denen kann ich gar nicht ausdrücken, was ich meine. Aber das ist schnell mal zack, zack, zack abgeschickt. Auf Klassenfahrten verbieten wir den Kindern auch gerade aus diesem Grund Handys, weil nämlich der erste Streit mit der Freundin sofort über WhatsApp oder was anderes nach Hause geschickt wird und die Eltern denken, jetzt müssen wir uns auf den Weg machen, unser Kind abholen. Also das ist ganz schrecklich und wenn die Eltern dann abends vielleicht Kontakt aufnehmen, hat sich das Problem schon längst wieder erledigt. Die Kurzlebigkeit und die Schnelligkeit ist gut, aber sie ist auch eine große Gefahr, weil ich nicht mich klar ausdrücken kann. Ich sehe nicht, wie der andere reagiert. Und das ist auch immer wieder so, dass solche Mails und so versucht, direkt miteinander zu reden. So, ihr Lieben, mit zu Kommunikation könnte man endlos sagen und ich schaue auf die Uhr. Ich habe heute bewusst in der Lesung diesen Text von der Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist, lesen lassen. Weil wir das Vorrecht haben, noch einen anderen Zugang zu haben, als das, was uns diese Kommunikationsmodelle zeigen. Wir haben nämlich noch ein Ohr, wir haben ein geistliches Ohr. Ein geistliches Ohr, dass wir das Reden des Heiligen Geistes in unsere Herzen hinein und in unsere Gedanken hören können. Das heißt, der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unser Herzen aus. Und habt ihr gehört heute intensiv, wenn wir in dieser Liebe miteinander umgehen. Es war so toll, dass in der Pinnwand Claudia genau dieses Beispiel auch benutzt hat. Also ist es dem Herrn sehr wichtig, euch das vor Augen zu führen, uns vor Augen zu führen. Die Liebe ist der weitere Schlüssel, ist der Schlüssel, der von Gott kommt. Der macht mich nämlich weich. Der sucht das Beste des anderen. Hier heißt es im biblischen Text, was auferbaut, ist das, was ich dem anderen sage, wohlwollend, auferbauend. Frank wird in der nächsten Woche über Wertschätzung reden, die knüpft genau da an, wie sich unsere Rede und unser Miteinander verändert, wenn das eine viel größere Rolle spielt. Lasst uns klar reden, lasst uns wahr reden, aber alles unter der Leitung des Heiligen Geistes, der dann nämlich die Liebe in uns fördert. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, der Liebe in uns Raum zu geben, diese Liebe Gottes in uns so wirksam werden zu lassen, dass ich dem anderen offen, klar, ehrlich begegne, dann wird unsere Kommunikation hoffentlich himmlischer und himmlischer und wohltuender und gelingender. Amen. Wie immer laden wir euch ein, jetzt in der Lobpreiszeit diese Schritte, die euch jetzt wichtig sind, zu gehen. Das ist kein Standard, den wir sagen. Ihr wisst, es sind Menschen zum Gebet da und ihr sagt, meine Filter sind zu. Und sagt, Herr, öffne mir die Ohren. Vielleicht habt ihr schon lange ein Missverständnis, was ihr vor euch hergeschoben habt, dann ist heute die Zeit zu sagen, Herr, ich will vergeben und ich will Wege gehen, die Beziehung wiederherstellen. Herr, hilf mir, zu lieben und klar zu reden. Das könnt ihr gerne jetzt in der Lobpreiszeit in Anspruch nehmen.